Einen wunderschönen guten Morgen. Ich meine, ich weiß, draußen ist ja nicht so schön, aber wenn wir Freude im Herzen haben, dann ist es doch okay, oder? Ich bringe heute eine eventuell etwas provokante Predigt, aber keine Angst, zum Schluss führt sie trotzdem hoffnungsvoll. Ich möchte mit uns einen Text aus der Offenbarung lesen, Offenbarung Kapitel 3, die Verse 14 bis 22. Und ich lese aus der guten Nachricht. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht er, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der von allem was Gott geschaffen hat. Ich kenne euer Tun. Ihr seid weder warm noch kalt. Wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt, aber ihr seid weder warm noch kalt. Ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Ihr sagt, wir sind reich und bestens versorgt, uns fehlt nichts. Aber ihr wisst nicht, wie unglücklich und bejammernswert ihr seid. Elend, blind und nackt. Ich rate euch, kauft von mir Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Dann werdet ihr reich. Kauft auch weiße Kleider, damit ihr nicht nackt dasteht und euch schämen müsst. Kauft euch Salbe für eure Augen, damit ihr sehen könnt. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Macht also ernst und kehrt um. Gebt acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer Ohren hat, soll hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Herr, ich danke dir für diesen Brief, den du uns hinterlassen hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du unsere Ohren öffnest, damit wir auf dein Wort hören können. Amen. Eines der sieben Briefe, die in der Offenbarung stehen. Apostel, weil auf Spanisch heißt es Apokalypsis. Deswegen kam ich jetzt durcheinander. Und ich frage mich wirklich immer wieder, wenn ich diese Briefe lese, was haben Briefe an bestimmten Gemeinden, die vor über 2000 Jahren geschrieben wurden, eigentlich mit uns zu tun? Laodicea war eine real existierende Gemeinde. Laut einiger Theologen hat Paulus ja auch einen Brief an Laodicea geschrieben. Einige behaupten sogar, dass der Hebräerbrief der Brief ist, der an Laodicea gegangen sind. Aber das sind nur Spekulationen und darauf werde ich natürlich meine Predigt jetzt nicht aufbauen. Und ich möchte diesen Brief auch nicht nur als einen Brief an eine Gemeinde sehen, sondern auch als persönlichen Brief an jeden Einzelnen von uns. Also könnten wir auch unseren Namen da reinschreiben, wo Laodicea steht. Wie gesagt, es sind sieben Briefe, die an Gemeinden geschrieben werden. Dieser ist der letzte der Reihe. Und jeder Brief ist individuell. An die Gemeinde Philadelphia ist ein Brief geschrieben, der nur voller Lob steht. Die anderen haben Lob und Tadel drin. Und hier ist eigentlich nur Tadel drin. Hier wird eigentlich nur ermahnt, wie schlecht doch diese Gemeinde ist. Vielleicht ist es auch deshalb der letzte Brief. Und vielleicht war der Brief von Paulus an Laodicea auch so streng, dass die Laodicea das Ding verbrannt haben und gesagt haben, nee, das darf keiner lesen, wie schlimm wir waren. Im Vers 17 haben wir gelesen, dass diese Gemeinde sich für reich hält, dass sie für sich selbst sorgen kann und von niemandem abhängig ist. Und sie waren bestimmt wirklich reich, denn die Stadt Laodicea war eine reiche Stadt. Da wurden viele gute Bankgeschäfte absolviert. Sie hatten eine florierende Wollindustrie und sie hatten eine exzellente, anerkannte Medizinschule. Und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich dann auch auf die Gemeinde abfärbte. Gucken wir uns nun den Brief etwas genauer an. Zuerst fällt die Einleitung ein. Der Briefschreiber, oder besser gesagt der Auftraggeber des Briefes, stellt sich mit drei Titeln vor. Der Amen heißt der treue und zuverlässige Zeuge und der Anfang der Schöpfung Gottes. Für uns ist es klar, Jesus ist derjenige, der diesen Brief schreiben lässt. Aber warum diese drei Titel? Der Amen. In ihm, also in Jesus, findet Gott die perfekte Antwort und Vollendung seiner Offenbarung. So sei es. Der treue und zuverlässige Zeuge. Er ist der Einzige, der Gott wirklich kennt. Gott Vater hat ihn uns offenbart und er ist ihm treu geblieben bis über den Tod hinaus. Und der Anfang der Schöpfung. Er existiert von Anfang an, von Anbeginn der Zeit. Und in einer anderen Bibelstelle heißt es, durch ihn wurde alles erschaffen. Also, er lässt hier seinen Gruß am Anfang, damit keiner einen Zweifel haben kann, wer diesen Brief absendet. Und so auch zeigt, ich habe das Recht, euch so zu urteilen. Weil der einzige Vollkommene bin ich. Von der Einleitung her geht er dann komplett in die Ermahnung. Kein Wort des Lobes für diese Gemeinde. Und was er schreibt von warm und kalt und lauwarm, das kannten die Laodicäer. Weil von den Städten Kolossas und Hierapolis kamen heiße Thermalgewässer über eine Kanalisation in diese Stadt hinein. Dieses Wasser vermischte sich aber mit frischem Quellwasser auf der langen Strecke und so kam es lauwarm in Laodicea an. Das Wasser war nicht mehr wirklich zu gebrauchen. Zum Baden war es eigentlich schon viel zu kalt und zum Trinken war es schon viel zu warm. Und damit werden diese Gemeindemitglieder nun verglichen. Zu nichts zu gebrauchen. Ziemlich harte Worte, oder? Jesus möchte, dass sie entweder kalt oder heiß sind. Keine halben Sachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich mag auch keine halben Sachen. Also zum Beispiel ein Alster. Nee, entweder trinke ich Bier oder ich trinke Limonade. Also gut, Limonade trinke ich auch nicht. Oder in Spanien, Tinto de Verano. Das ist dann Wein mit Zitronenlimonade. Geht gar nicht. Also wenn ich einen Kaffee trinke, dann muss er richtig heiß sein. Dann muss sozusagen der erste Schluck mir fast die Zunge verbrennen. Und wenn ich dann aus Versehen oder auf einmal ein Telefonat kriege oder sowas und ich nach 10 Minuten hingehe und das Ding lauwarm ist, dann schmeiße ich das lieber weg. Kann ich nicht mehr trinken. Oder Bier. Bier muss richtig kalt sein. Die Spanier, die können Deutschland nicht verstehen in der Beziehung. Wir hatten einen Bruder aus Sevilla, der mal mit seiner Fußballgruppe auf Sylt war. Dann hat er gesagt, wie könnt ihr dieses Bier trinken? Das wird gezapft und nochmal gezapft und nochmal gezapft. Und wenn du es kriegst, dann ist es ja schon lauwarm. Das kann man doch nicht mehr trinken. In Spanien, vor allen Dingen in Sevilla, wird es komplett durchgezapft. Und das Glas, wisst ihr, wo es herkommt? Aus dem Gefrierfach. So, dass es wirklich 3-4 Grad maximal hat. Und das ist eben kalt und nicht dieses lauwarme Pilz, was hier ist. Also Jesus möchte, dass wir kalt oder heiß sind. Bestimmt kann uns keiner als ungläubig nennen. Aber wenn man sich manchmal unser Verhalten anschaut, dann fällt es vielleicht auch dem einen oder anderen schwer, uns als Kinder Gottes zu erkennen. Oder wir sagen, wir gehen nicht mit dieser Welt. Aber wir achten darauf, was da draußen los ist, um uns ein bisschen anzupassen. Oder wir schauen nach hinten, wie die Frau von Lot. Wir kennen alle die Bibelstelle, wo drin steht, dass wir nicht zwei Herren gleichzeitig dienen können. Aber wenn wir versuchen, lauwarm zu sein, dann tun wir genau dies. Dass wir versuchen, zwei Herren zu dienen. Ich vergleiche jetzt gerne diese Temperaturzustände mit dem Glaubenszustand. Und Jesus sagt hier, es wäre ihm lieber, wenn wir kalt wären. Ich werde jetzt das so kalt und warm so nennen. Ob er das wirklich so in kalt und warm weiß ich nicht. Vielleicht ist es bei ihm auch andersrum. Aber er sagt im Grunde genommen, mir ist es lieber, dass du kalt bist. Also, dass du bekennst, dass du mir nicht gehörst, dass du nicht zu mir stehst, dass du mein Wort überhaupt nicht hören willst, als dass du lauwarm bist. Wieder sehr harte Worte. Aber damit kann er umgehen. Und wir wissen, was eigentlich mit den Leuten passieren wird, die sich nicht zu ihm bekennen. Aber wie dieser Text endet, erschreckt mich noch mehr. Weil er sagt, ich werde euch ausspeien. Hier in der Übersetzung steht, aus meinem Mund ausspucken, aber in vielen anderen Übersetzungen steht ausspeien. Und ihr wisst, ich gucke gerne manchmal so nach der Bedeutung, der richtigen Bedeutung von Wörtern. Die Definition. Und deswegen habe ich auch hier geguckt, was das heißt. Und es steht, erbrechen oder ausspeien ist die schwallartige Entleerung des Magens oder Speiseröhresinhalts. Entgegen der natürlichen Richtung durch die Speiseröhre und den Mund. Beim Erbrechen ziehen sich Magen und Zwerchfell und auch die Bauchmuskulatur zusammen. Boah, wenn sich das einer vorstellt, ganz schön eklig, oder? Und ich glaube, jeder von uns kennt das ja. Wem ist das nicht schon mal passiert, dass er etwas isst oder trinkt, was ihm nicht bekommt oder zu viel gegessen hat? Und bis wir das nicht ausspucken, ausspeien, erbrechen, fühlen wir uns nicht wirklich gut. Und nun lesen wir hier, dass Jesus genau das zu den Laodizeern sagt. Ich werde euch ausspeien. Also ich möchte mir das nicht wirklich vorstellen, wie Jesus uns ausspeit, weil wir lauwarm sind. Und deswegen muss ich mich an diese Thermalquelle halten und nicht zulassen, dass über den langen Weg hin sich mein Glauben abkühlt. Aber was bedeutet das nun genau für mich als einzelner Christ und auch für uns als Gemeinde? Nun, kalt oder warm zu sein, bedeutet für mich ganz klar, mich für das Wort Gottes zu entscheiden oder gegen das Wort Gottes. Und da laufen wir heutzutage große Gefahr, weil die Gesellschaft akzeptiert vieles, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Und wir als Gemeinde oder auch ich als Christ muss mich dann bekennen, muss mich zu dem Wort oder gegen den Wort bekennen. Ich möchte euch ein Beispiel, was Sie alle kennen, mal vor Augen führen und zu sehen, wie das heutzutage ist. Als Jesus auf der Erde war, war Ehebruch ein Todesdelikt. Und wir kennen alle die Geschichte, als diese Ehebrecherin vor seinen Füßen gebracht wird, weil sie eine Sünde begangen hatte, nämlich Ehebruch. Und sie hatten nach damaligem Recht das Recht, sie zu steinigen. Ich werde mal irgendwann mal eine Predigt bringen, warum nur die Frau gebracht wird. Wo ist der Mann? Da in dem Beispiel, wo ist der Mann, der mit ihr die Ehe gebrochen hat? Aber gut, das ist was anderes. Heutzutage ist Ehebruch in der Gesellschaft nicht mehr wirklich so schlimm angesehen, oder? Es gibt Paare, die eine offene Beziehung führen. Oh, wenn dein Partnerwechsel zwischendurch ist, ist doch wunderbar. Heutzutage ist die Vielfalt das Wichtige. Oder, und da war ich wirklich erstaunt, als mir mal jemand davon berichtete, und dann habe ich recherchiert, und es gibt Internetseiten, wo sich Ehepaare oder auch nur die Frauen oder nur die Männer einfach über bestimmte Seiten sich mit anderen Eheleuten verabreden, um Spaß miteinander zu haben. Krass, oder? Also, als mir das gesagt wurde, war ich echt ein bisschen, wow, was ist denn jetzt los? Aber wenn wir das so sehen, heutzutage ein Ehebrecher, eine Ehebrecherin, jemand, der fremdgeht, der würde doch nicht mehr vors Gericht gebracht werden, oder? Natürlich, wenn der Ehemann oder die Ehefrau nicht ganz damit einverstanden sind, dann wird sie vor Gericht gebracht, weil bestimmt dann die Scheidung kommt. Aber ansonsten, keiner aus der Gesellschaft würde, ich nenne mich jetzt mal als Beispiel, wenn ich ein Ehebrecher wäre, an den Haaren ziehen und mich irgendwo auf dem Marktplatz hinwerfen und sagen, das ist ein Ehebrecher, der muss gesteinigt werden. Nein, das ist in der Gesellschaft heute gar nicht mal mehr so schlimm. Und jetzt ist die Frage, wie stehe ich dazu? Wie stehe ich als Christ dazu? Was ist meine Meinung dazu? Und auch wir als Gemeinde. Und ich sage nicht damit, dass jetzt der Mann oder die Frau bestraft werden muss. Nein, Jesus, als er diese Frau da liegen sah, hat auch gesagt, ich verurteile dich nicht. Aber geh und sündige nicht mehr. Und das ist meine Frage auch an mich und an jeden von uns. Benennen wir wirklich noch die Sünde bei ihrem Namen? Oder verschleiern wir sie ein wenig, um nirgendwo anzuecken? Wenn wir das aber tun, dann sind wir wiederum lauwarm. Ich weiß nicht, wie gut euer Gedächtnis ist, aber ich hoffe gut, weil sonst hätten wir ein Problem. Letzte Woche noch, als bei der Taufe Samuel gepredigt hat, hat er etwas gesagt, wo wir gelacht haben, aber was komplett richtig ist. Was würde passieren, wenn wir jetzt da rausgehen und irgendjemanden, den wir sehen, sagen, du bist ein Sünder. Du musst dich von seinen Sünden loslassen und Jesus bekennen. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, wie er gesagt hat, dass wir entweder eine Ohrfeige kriegen oder vielleicht sogar verklagt werden wegen Rufmord. Also halten wir manchmal lieber unseren Mund. Nun komme ich aber auch zu dem etwas hoffnungsvollen Teil dieses Textes. Weil es gibt eine hoffnungsvolle Aussage. Einige werden jetzt denken, okay, aber du hast doch gesagt, da steht nichts Positives. Der ermahnt doch die Gemeinde nur. Ja, das stimmt. Trotzdem gibt es hier eben auch Hoffnung. Weil in dem Teil, wo er sagt, ich werde euch ausspucken, steht, ich werde euch ausspucken. Ich werde es tun, aber er hat es noch nicht getan. Er zieht es in Betracht und sagt uns, was er machen will. Aber er hat es noch nicht getan. Genauso wie damals mit Abraham. Als er Sodom und Gomorra zerstören wollte. Aber er sagt es Abraham. Und Abraham fängt an, mit ihm zu verhandeln. Und deswegen sagt er es auch den Laodizeern und aber auch uns. Hey, noch seid ihr nicht aus meinem Mund ausgespuckt worden. Weil Jesus weiht uns ein, weil er uns so sehr liebt. Er sagt den Laodizeern und er sagt uns, was er vorhat. Das gibt uns aber eben noch die Zeit, über uns selber nachzudenken. Wo muss ich nachjustieren? Wo muss ich etwas fallen lassen? Wo muss ich mich wieder neu nach Gott ausrichten? Und ich bin dabei, ein Buch zu lesen von dem Pastor, der vor 2 Wochen da war, aus Spanien. Und ich musste lachen gestern, als ich auf dem Balkon saß und gelesen habe, weil er schrieb da so einen kleinen Absatz, wo er gesagt hat, wir müssen wieder mehr die Bibel lesen. Und dann schreibt er so in Klammern, ihr könnt jetzt mein Buch damit zumachen, weil er sagte, wir hören uns sehr viele Predigten im Internet an. Wir lesen viele Bücher von vielen Autoren, um uns Fragen zu beantworten. Aber wann gehen wir wirklich in die Bibel hinein und lesen in der Bibel nach den Antworten, die Jesus gibt? Und dann hat er ein Beispiel gegeben, wenn einer von uns zu einem Kongress eingeladen werden würde, um über die Wirkung des Materialismus auf uns Menschen, wie das wirkt, dann würde jeder von uns sich intensiv vorbereiten, keine Ahnung wie viele Bücher lesen und PowerPoints erstellen, um dann diesen Vortrag halten zu können. Und dann sagt er, und Jesus macht es in der Bibel mit einem Satz. Was dient es dem Menschen, wenn er die ganze Welt erobert, aber dabei sein Leben verliert? So einfach antwortet die Bibel manchmal auf unsere Fragen. Und deswegen will er, dass wir uns wirklich danach ausrichten, nach seinem Wort. Und wir sind Gott sei Dank noch in der Gnadenzeit. Er gibt uns noch die Möglichkeit, uns selber zu korrigieren. Und so mit, wie ich mich entscheide. Und ich möchte deswegen auch den Vers 19 noch vorlesen. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Seid nun eifrig und tut Buße. Er liebt uns. Und deswegen ermahnt er uns. Und es gibt die neue Genfer Übersetzung, die sagt es sogar noch ein bisschen besser. So mache ich es mit allen, die ich liebe. Ich decke auf, was bei ihnen verkehrt ist und weise sie zurecht. Darum macht Schluss mit deiner Gleichgültigkeit und kehre um. Jesus will uns nicht ausspucken. Jesus will uns bei sich behalten. Und deswegen ermahnt er mich. Deswegen sagt er mir, hey, du bist lauwarm, entscheide dich. Und er hat noch die hoffnungsvollen Verse 20 und 21, die ich auch nochmal lesen will. Gebt acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich bei ihm einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl halten und er mit mir. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, erhalten von mir das Recht, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie ich selbst den Sieg errungen habe und nun mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Aber das gilt eben nur für die, die nicht lauwarm sind, sondern für die, die sich wirklich zu Gott bekennen. Und auch wenn ich eingangs gesagt habe, dass in diesem Brief kein Lob zu finden ist, und was auch stimmt, weil diese Gemeinde wird nur ermahnt, sollten wir diese Verse, diese letzten Verse, wirklich im Kopf behalten, weil die uns die Hoffnung bringen. Wir sind ihm wichtig. Er liebt uns und ermahnt uns deswegen. Wer Kinder hat und wer jetzt im Moment kleine Kinder hat, der weiß es. Ich weiß nicht, Samuel kann das dann bestimmt besser sagen, aber Karl ist ja doch einer, der ziemlich zack, 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 ne? Ziemlich aufgewühlt ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn Samuel in seinem Garten mit irgendwelchen Werkzeugen rumhantiert, dass Karl das ein oder andere Mal ihm bestimmt gerne helfen will und vielleicht seine Hand einfach unbedacht in irgendein Werkzeug hineinsteckt. Was wäre Samuel für ein Vater, wenn er es einfach zulässt und sagt, naja, mal sehen, was passiert. Er wird ihn ermahnen. Er wird ihm sagen, Karl, nein. Und wenn es nur diese Worte sind, warum tut er das? Weil er ihn liebt. Und genauso ist Jesus mit uns. Er ermahnt uns, weil er uns liebt. Und er will nicht. Er will nicht, dass wir verloren gehen. Er will uns nicht ausspucken. Wir haben noch Zeit zur Kurskorrektur. Jeden Einzelnen von uns gibt er diese Zeit. Und auch uns als Gemeinde. Was wir aber aus dieser Zeit machen, das bleibt unsere Entscheidung. Für mich persönlich habe ich bei der Vorbereitung dieser Predigt eine Sache ganz klar gemerkt. Es reicht nicht, einmal Christ geworden zu sein, sondern ich muss mich jeden Tag neu auf ihn und auf sein Wort ausrichten. Und es reicht auch nicht, sonntags in die Gemeinde zu kommen. Ich mache euch einen Vorschlag. Heute Mittag esst richtig schön und den Rest der Woche nicht. Bis nächsten Sonntag. Und haltet das mal einen Monat durch. Ich meine, gut, für einige von uns wäre es gut. Wir würden dann abnehmen, aber wir würden auch schwach werden. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Wenn wir uns immer nur einmal die Woche ernähren, dann werden wir schwach, dann werden wir lauwarm. Und deswegen will Gott, dass wir uns jeden Tag auf ihn ausrichten. Weil dann laufe ich nicht die Gefahr, dass ich auf dem langen Weg zum Ziel hin mich abkühle und nur noch lauwarm bin. Ich hoffe, dass wir alle diese Zeit der Gnade, die wir noch haben, sinnvoll nutzen und uns immer neu ausrichten. Lasst uns diese Zeit nutzen, diese Flamme, die er in uns entfacht hat, auch am Leben zu halten, damit wir warm bleiben und uns Gott, Jesus, nicht ausspucken muss. Und diese Flamme auch weitergeben. Und ganz ehrlich einfach dem Sünder zu sagen, ich hab dich lieb, aber trotzdem bist du ein Sünder. Genauso wie Jesus es gemacht hat. Weil dann sind sie auch ernst genommen. Und wie Samuel gesagt hat, es gibt einige vielleicht, die uns eine Ohrfeige geben werden. Aber es gibt auch den einen oder anderen, der sagen würde, diese Worte haben mir gefehlt. Haben wir den Mut dazu, kalt oder warm zu sein und unsere lauwarmen Verhalten zu verlassen? Möge uns Gott die Kraft geben, dass wir das wirklich sind. Amen.